Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zum Jahresende kommt für einige Menschen der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen. Bilanz darüber, was im vergangenen Jahr gelaufen ist, was geändert werden muss. Im Sport geschieht das zum Beispiel im Profibereich recht öffentlich. Man analysiert die bisherige Saison, schaut, was man erreichen wollte, wo man jetzt steht, ob Dinge geändert werden oder beibehalten werden müssen. Welche Defizite sollen abgestellt werden? Auch viele geschäftliche Unternehmen ziehen zumindest am Ende eines Geschäftsjahres Bilanz. Es wird geguckt, ob sich Prognosen bestätigt haben oder nicht. Für manche Unternehmen spielt auch der Blick an die Börse eine Rolle. Benötigen sie noch neue Arbeitskräfte? Oder sollten eher welche entlassen werden? In Zeitschriften von christlichen Einrichtungen, zum Beispiel Missionswerken, habe ich auch schon unterschiedliche Darstellungen in Form von Kreisen gesehen bezüglich des Spendenaufkommens. Also unterschiedliche Kreise für verschiedene Bereiche. Zum Beispiel für die Verwaltung wird für das Jahr 2013 850.000 Euro benötigt, die jetzt eingegangene Spenden 725.000 Euro. Oder für den Bau einer Klinik in Afrika 2,6 Millionen Euro, bisher eingegangene Spendengelder 2,3 Millionen. Damit soll dem Leser aufgezeigt werden, welche finanziellen Lücken noch bestehen. Aus meiner Sicht ist daran auch nichts auszusetzen. Wahrscheinlich ist es hier sogar erforderlich, rechtzeitig Bilanz zu ziehen. Von derartigen Bilanzen habe ich bis jetzt in der Bibel so gut wie nichts gefunden. Der Bibel geht es zwar durchaus um die Ausrichtung eines Menschen, aber nicht um die ständige Analyse seines bisherigen Verhaltens. Jedoch habe ich zumindest so eine Art Zwischenbilanz beim Paulus gefunden. Um diesen Abschnitt soll es heute Abend in der Predigt gehen, Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Paulus schreibt an die Philipper: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das Thema der heutigen Predigt lautet die Lebenseinstellung des Paulus. Der Philipperbrief wurde vermutlich im Jahr 61 nach Christus aus dem Gefängnis in Rom verfasst, in dem Paulus sich befand. Es geht unter anderem in diesem Brief darum, dass Paulus seinen Herrn Jesus Christus groß macht und auch darum, dass er die Heiligen in Philippi auffordert, sich in Jesus zu freuen. Das hätte man von Paulus in seiner damaligen Lebenssituation nicht unbedingt erwarten müssen. Der erste Punkt, der Rückblick. Paulus war ein Mann, wie wir durch die Schilderung der Bibel entnehmen können, dessen Leben so ganz anders geartet war, als wir es von den allermeisten Menschen heutzutage kennen. Paulus, der ehemals Saulus hieß, war kein Atheist oder an Religion und Gott uninteressierter bzw. gleichgültiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Saulus war ein gottesfürchtiger Mann, dem es um die Ehre des allmächtigen Gottes ging. Mindestens an der Grenze eines Fanatikers. Saulus wollte ein Leben für Gott führen mit ganzem Einsatz. Allerdings fehlte ihm die Erkenntnis. Und wenn er nicht von Jesus Christus auf radikale Weise gestoppt worden wäre, hätte er sich weiterhin auf diesem Irrweg befunden, von dem er so sehr überzeugt war. Saulus war auf dem Weg nach Damaskus, um dort Christen gefangen zu nehmen und sie später auch umbringen zu lassen. Christen waren für ihn Gotteslästerer. Doch als er kurz vor Damaskus war, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde. Saulus hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist die Bekehrung des Saulus zum Paulus, nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 9. Jesus muss oft sehr radikal in das Leben von Menschen eingreifen, damit sie endlich ihre alten Wege aufgeben und zu einem neuen Leben finden. Saulus wird von einem Christen bzw. Christusverfolger zu einem Christusnachfolger. Die ganze Ausrichtung und Einstellung seines Lebens verändert sich. Ich wünsche jedem Menschen von Herzen, dass er solch einen Eingriff Jesu in seinem Leben erfährt. Wir dürfen auch immer wieder dafür beten. Saulus ist vorher ein Mensch gewesen, der den Weg des Gesetzes beschritten hatte. Paulus führt dies zu Beginn des dritten Kapitels im Philipperbrief näher aus. Er schreibt dort ab Vers 4, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Paulus, ein wirkliches Vorbild. Was kann man denn noch mehr erwarten? Paulus gehörte nicht zu den Juden, die nur zweimal im Jahr in die Synagoge gingen. Jeder von uns hat seine Vorgeschichte, eine Tradition, die er in sein christliches Leben und für sein christliches Leben mitbringt. Vielleicht bist du mit dem Christentum aufgewachsen, möglicherweise in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Vielleicht warst du vor deiner Bekehrung aber auch Atheist und hattest mit Religion gar nichts am Hut. Deine Erfahrungen prägen dein christliches Leben mit. Ich bin in der katholischen Kirche zur Kommunion gegangen und dort auch gefirmt worden. Anfangs habe ich noch den Schulgottesdienst besucht. Mir wurde zu Aschermittwoch ein schwarzes Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet und ich habe auch den sogenannten Blasius-Segen empfangen, der vor Halserkrankungen schützen soll. Allerdings habe ich dort auch gelernt, ruhig sitzen zu bleiben und dem Priester zuzuhören, was in der Schule nicht immer der Fall gewesen ist. Ich habe dort auch das Vaterunser gelernt, das apostolische Glaubensbekenntnis leicht abgewandelt und Kirchenlieder wie zum Beispiel Großer Gott, wir loben dich. Aber das Gesamtverständnis der katholischen Kirche, besonders auch im Hinblick auf das Heil, hat mir gar nichts gebracht. Allerdings war ich dazu auch nicht sonderlich und daran nicht sonderlich interessiert. Ich möchte mit Paulus sagen, Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Was immer dir vor deiner Bekehrung Gewinn zu sein schien, oder jetzt außerhalb von Christus, schmeiß es weg wie Dreck, denn es bringt dich nicht wirklich weiter. Mache es wie Paulus es uns in unserem Predigtabschnitt schreibt, Vers 13. Ich vergesse, was da hinten ist. Schau nicht zurück auf die Zeit, in der dir ein Leben Gewinn bringen sollte, was ohne Jesus gestaltet wurde. Paulus kann sich auf seine Gesetzestreue, seine Beschneidung und die Zugehörigkeit zum Volk Israel nichts einbilden. Genauso wenig können wir uns etwas darauf einbilden, dass wir getauft und konfirmiert sind, dass wir die 10 Gebote kennen und Psalm 23 auswendig gelernt haben. Paulus möchte in Christus gefunden werden, möchte ihn erkennen. Paulus möchte Christus immer ähnlicher werden. Doch er stellt für sich nüchtern fest, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Und Vers 13, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das ist jetzt allerdings doch etwas überraschend und vielleicht auch ernüchternd. Also wenn ich es irgendjemandem zugetraut hätte, dass er es bereits ergriffen hat, und dann doch den Paulus. Wenn Paulus sich selbst nicht so einschätzt, wie soll ich das denn dann bewerkstelligen? Trotz allem ehrlichen Bemühens und Ringens um eine angemessene Nachfolge Jesu muss Paulus doch für sich feststellen, dass er es noch nicht ergriffen hat, nach seiner eigenen Einschätzung, und dass er noch nicht vollkommen sei. Also, entweder analysiert Paulus sein bisheriges Leben einfach nur falsch, oder aber er teilt uns eine niederschmetternde Wahrheit mit. In der Tat, es ist so, dass selbst ein Paulus noch mit seinem Fleisch zu kämpfen hatte. Er hat Schuld erlebt, Versagen, menschliche Unvollkommenheiten, seinen eigenen Mangel an Liebe. Paulus weiß darum, dass wir hier auf Erden niemals einen Zustand erreichen werden, in dem wir vollkommen sind und nicht mehr sündigen werden. Das stellt Paulus für sich eindeutig fest. Diesen Anspruch kann er nicht erfüllen. Und auch du wirst, wenn du auf dein Leben zurückblickst, selbst nur auf das vergangene Jahr, Ähnliches wie Paulus entdecken. Schuld, Versagen, Scheitern, Unvollkommenheit. Doch das Erstaunliche bei Paulus ist, dass er hierbei nicht lange stehen bleibt. Er führt keine tiefere Analyse durch und versucht nicht, einzelne Punkte und Bereiche seines Lebens genauer aufzuarbeiten. Er weiß um die menschliche Schwäche, auch um seine eigene. Es ist für ihn keine Überraschung, wenn ein Mensch immer wieder scheitert. Paulus befasst sich nicht mit dem Vergangenen. Er vergisst, was da hinten ist, und streckt sich aus nach dem, was da vorne ist. Dies ist eine sehr interessante Entdeckung bei der Predigtvorbereitung für mich gewesen, dass Paulus sich offensichtlich nicht hinsetzt und über sein vergangenes Leben nachdenkt. Er überlegt nicht, warum es in manchen Situationen so weit kommen konnte, was er das nächste Mal vielleicht anders machen kann. Paulus entwickelt keine Strategien für sich oder irgendwelche Trainingsmethoden. Er lässt das Vergangene zurück, indem er nach vorne schaut, auf das vorgesteckte Ziel. Paulus jagt dem vorgesteckten Ziel nach. Das ist seine Lebensausrichtung. Indem er so auf das Ziel fixiert ist, beschäftigt er sich nicht mehr mit dem Vergangenen, mit dem, was dahinten liegt. Ja, er vergisst es. Das würde ihn nur unnötig hindern und belasten. Damit bleibt auch kein Platz für Resignation oder Verzweiflung. Paulus setzt sich nicht mit vergangener Schuld und der Unmöglichkeit auseinander, das Gesetz erfüllen zu können. Er weiß, dass er trotz aller Bemühungen daran gescheitert ist und auch weiter scheitern wird. Doch der Blick zurück lähmt ihn nicht. Er bekommt hier keine Depressionen oder resigniert, indem er sich etwa sagt, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich bin ein Eiferer für Gott gewesen und doch habe ich keine Vollkommenheit erreicht. Das ist doch letztendlich alles sinnlos. Warum soll ich Jesus weiter nachfolgen? Paulus schätzt seine Situation realistisch ein. Deswegen vergisst er, was dahinten liegt. Das Vergangene kann dem Paulus nicht seine Hoffnung und Zuversicht nehmen. Um Christi willen erachtet er alles für Schaden. Er möchte in Christus erfunden werden. Dazu gehört auch, dass er die schwierigen Situationen vergisst, denen er in der Vergangenheit häufig ausgesetzt war. Paulus hat ja kein alltägliches, in Anführungsstrichen normales Leben geführt. Sein missionarisches Leben war von immer wieder neuen Schwierigkeiten gekennzeichnet. Einen Ausschnitt der Leiden und Mühen des Apostels bekommen wir im 2. Korintherbrief geschildert. Ich lese dazu 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 28. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden. In Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Man kann nicht behaupten, dass das Leben des Paulus langweilig war. Diese ganzen Ereignisse, die ihn bis an seine Grenzen gebracht haben, haben nicht dazu geführt, dass er seine Missionstätigkeit aufgegeben hat. Paulus hat nicht darauf zurückgeblickt und für sich festgestellt, dass im Grunde genommen keine Besserung in Sicht sei. So nach dem Motto, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, da können mal andere ran. Die Erinnerung an diese Ereignisse löst bei Paulus keinen Frust oder Niedergeschlagenheit aus. Er beklagt sich auch nicht darüber. Selbst diese einschneidenden Erlebnisse führen bei Paulus nicht dazu, seine Blickrichtung zu ändern. Er vergisst, was da hinten ist. Egal, was dir im letzten Jahr passiert ist, mache es wie Paulus. Vergiss das Vergangene. Du bist schuldig geworden, hast Fehler gemacht, konntest Ansprüchen auch deinen eigenen nicht genügen, bist zu undiszipliniert gewesen, hast wieder mal Ziele nicht erreicht. Das ist heute egal. Schaue nicht nach hinten, blick nach vorne, aber vor allen Dingen mach weiter. Fang nicht an zu grübeln, zu zweifeln und alles zu hinterfragen. Lasst uns von Paulus lernen. Er konnte im Rückblick auf sein Leben das Vergangene sehr nüchtern und realistisch betrachten. Er stellt sich nicht besser hin, als er war. Paulus verfügt über eine gesunde Selbsteinschätzung. Doch dies alles hat Paulus nicht zu Fall gebracht. So schreibt er dann auch, Vers 13b, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Somit komme ich zu Punkt 2 der Predigt, der Austritt. Der Unterschied zwischen Paulus und vielen Menschen liegt darin, dass Paulus sich nicht mit dem Vergangenen beschäftigt und dabei stehen bleibt, sondern er hat ein Ziel vor Augen, dem er nachjagt. Viele Menschen wissen und spüren, dass in ihrem Leben in der Vergangenheit nicht alles glatt gelaufen ist. Sie würden gerne bestimmte Momente rückgängig machen oder verändern. Doch das geht nun nicht mehr. Und trotzdem belastet das die Gegenwart. Nun versucht man sich, damit zu arrangieren und irgendwie die Zukunft zu gestalten, weil es wichtig ist für die Familie, für die Enkelkinder, für den Verein. Doch ein wirkliches Ziel im Leben fehlt und somit vor allem der Sinn. Manche versuchen dann, so viel aus dem Leben mitzunehmen, wie es eben geht. Die Ausrichtung des Paulus ist eine völlig andere. Er kann das Vergangene getrost vergessen und muss verpassten Gelegenheiten nicht nachtrauern. Denn er hat ein Ziel im Leben, dem er nachjagt, dem er alles unterordnet. Ich lese dazu noch einmal den heutigen Predigttext. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus jagt dem vorgesteckten Ziel nach, nämlich dem Siegespreis der himmlischen Berufung, das ewige Leben bei Gott. Wahrlich ein lohnenswertes Ziel. Das ist die Vollendung der Menschheitsgeschichte. In Jesus Christus ist der Durchbruch vom Alten zum Neuen geschehen. Das hat Paulus besonders eindrücklich in seinem Leben erfahren dürfen. Jesus hat ihm die Augen geöffnet und das macht er auch bei uns. Der Übergang vom Leben unter dem Gesetz zum Leben unter der Gnade Jesu wird vielleicht am besten an der Person Johannes des Täufers deutlich. Dazu schreibt oder sagt Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 7, Vers 28, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Obwohl Jesus, Johannes den Täufer, als großen Propheten bezeichnet, sind die, welche die Segnungen des Reiches Gottes erfahren haben, größer als der Bote des Herrn. Die Propheten des Alten Testamentes konnten selber keine Erlösung vermitteln. Johannes der Täufer hat auf den hingewiesen, der die Erlösung schafft, Jesus Christus. Nicht das Gesetz bringt das Heil, sondern Jesus Christus allein. Wer durch die Wiedergeburt zum Reich Gottes gehört, ist größer als Johannes der Täufer. Wer vom Heiligen Geist geboren ist, ist größer als der, der lediglich von einer Frau geboren ist. Johannes der Täufer hat das Volk zur Buße gerufen, um ihm in Jesus den Ausweg für sündenbehaftetes Leben zu zeigen. Johannes der Täufer weist vom alten Bund weg, hin auf den Stifter des neuen Bundes. Paulus durfte diese Erfahrung des Neuen machen. Jesus führte ihn von den Gesetzesforderungen des alten Bundes weg und versetzte ihn in den neuen Bund. Paulus erinnerte sich beim Abendmahl, ebenso wie wir, daran, was Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls sagte. Lukas 21, Vers 20. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat sein Blut vergossen, damit du in den neuen Bund eintreten darfst. Was soll Jesus eigentlich noch für dich tun? Luther übersetzte übrigens der neue Bund mit das Neue Testament. In diesem Neuen Testament ist festgeschrieben, dass Gott die annimmt, die an das Versöhnungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha glauben. Bist du auch Teil dieses Neuen Testamentes? Steht dein Name im Buch des Lebens? Möglicherweise hast du nicht mehr viel Zeit, um darüber Gewissheit zu bekommen. Paulus schreibt im Philipperbrief: Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Jesus hat ihn ergriffen, zu Boden geworfen und wieder aufgerichtet. Er hat dem Paulus die Augen geöffnet und rüstet ihn zu einem neuen Leben aus, mit einem neuen Ziel vor Augen. Weil Paulus von Christus ergriffen ist, gibt er sich ihnen ganz hin. Hier kann uns allen nochmal die allererste Frage im Heidelberger Katechismus weiterhelfen und neu ausrichten. Die allererste Frage lautet: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Kannst du diese Antwort auch so in voller Überzeugung geben? Ich wünsche es dir. Christen sind Menschen, die von Jesus vollkommen ergriffen sind, denen Jesus das ewige Leben bereits erworben hat. Und Jesus bewahrt sie auch und führt sie im Ziel. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Dem Volk Israel ist es im Alten Testament mehrmals passiert, dass sie in Gefangenschaft geraten sind und aus ihrem Land weggeführt wurden. Zum Beispiel unter dem König Nebukadnezar. Wahrlich keine einfache Zeit. Doch die Beschäftigung mit der Vergangenheit hätte ihnen auch nicht weitergeholfen. Nur, woher sollte ihnen neuer Mut und neue Zuversicht kommen? Allein durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch seine Propheten. So zum Beispiel in Jesaja Kapitel 54, Vers 4. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Die Israeliten hätten lange über ihr vergangenes Fehlverhalten, ihre Schuld, ihre Schande nachdenken können. Sie könnten sich ihrer Missetaten willen schämen und Angst haben, zum Spott zu werden. Und das völlig zu Recht. Doch der allmächtige Gott möchte so nicht mit ihnen verfahren. Er will ihnen einen Ausweg aus dieser schwierigen Lage zeigen. Dazu lese ich die Verse 7 und 8. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Es lag jetzt an ihnen, ob sie den Worten Gottes wirklich glauben würden, denn nach Besserung sah es zunächst ja keinesfalls aus. Glaubten sie den Zusagen Gottes mehr als den Umständen? Konnten sie das Alte hinter sich lassen? Wie schaut das bei dir aus? Kannst du das Vergangene loslassen und vergessen? Oder beschäftigst du dich unnötigerweise noch damit? Der allmächtige Gott lässt in Jesaja 54, Vers 10 weiter mitteilen, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wer diese Verheißungen und Zusagen glaubt, der braucht nicht mehr an das Vergangene denken. In solchen Versen erkennen wir die Erwählung Gottes. Seine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund seines Friedens soll nicht hinfallen. Du kannst nicht mehr verloren gehen, weil Gott selbst dich festhält und den Bund seines Friedens in Jesus Christus bestätigt hat. Obwohl die Israeliten weggeführt waren, hatten sie nun einen völlig neuen Ausblick bekommen. Dahin konnten sie nun streben und die Gnade Gottes war ihnen gewiss. Ähnlich erging es Paulus, der, obwohl er im Gefängnis saß, nicht zurückschaute, sondern nach vorne. Er überlegte nicht, wie er es das nächste Mal vermeiden könnte, ins Gefängnis zu kommen, wo er besser darauf achten sollte. Für Paulus zählte nur die Zukunft. Ja, er beschwert sich noch nicht mal über die Haftbedingungen. Paulus gleicht dem Schriftgelehrten aus dem Matthäusevangelium, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, aus dem ein Jünger des Himmelreichs geworden war, der wie ein Hausvater aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Paulus erkannte zwar für sich, dass er auf dem Weg des alten Bundes durch die Einhaltung des Gesetzes niemals vor Gott gerecht werden konnte. Aber vieles von dem, was er gelernt hatte, konnte er nun gebrauchen und vor allem auf Jesus bezogen richtig anwenden. Ich kann, glaube ich, gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, eine umfassende Bibelkenntnis zu haben. Die Kenntnis des Alten Testamentes war für Paulus von enormer Bedeutung. Das alles benutzte er nun dafür, um dem vorgesteckten Ziel nachzujagen. Der Siegespreis der himmlischen Berufung. Dies war für Paulus der Ausblick seines Lebens. Dafür ordnete er alles andere unter. Paulus hatte dieses Ziel immer vor Augen, dem jagte er nach. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie ein Jäger seiner Beute nachjagt. Er braucht Ruhe und Konzentration und muss sein Ziel im Auge behalten. Dazu muss er das Tier beobachten und ihm gegebenenfalls schnell hinterherjagen. Wenn er nun seiner Beute hinterherläuft und zum Beispiel ein paar Patronen verlieren würde, kann er sich nicht umdrehen und zurücklaufen und erstmal in Ruhe die Patronen aufsammeln. Wenn er dann zurückkäme, wäre das Tier schon längst verschwunden. Er hätte das Ziel aus den Augen verloren. Nein, der Blick des Jägers muss nach vorne gerichtet sein, ungeachtet dessen, was hinter ihm passiert. Er darf sich nicht ablenken lassen. Wir Christen dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir wollen, wie Paulus, uns nach dem ausstrecken, was da vorne ist und dem vorgesteckten Ziel nachjagen und nicht zurückblicken. Es ist wahrlich ein lohnenswertes Ziel. Wonach streckst du dich im kommenden Jahr aus? Welche Ziele verfolgst du? Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das Ziel, die Weltmeisterschaft in Brasilien zu gewinnen. Von Erich Honecker, dem Staatsoberhaupt der DDR, stammt der Ausspruch, vorwärts immer, rückwärts nimmer, weil er glaubte, die DDR würde auch in 100 Jahren noch bestehen. Mittlerweile gibt es die DDR nicht mehr und Erich Honecker ist bereits verstorben. Also, welches Ziel ist wirklich lohnenswert? Manche Menschen haben gar kein Ziel in ihrem Leben. Sie leben eher so in den Tag hinein und schauen, was das Leben noch alles bringt. Wer kein Ziel hat, hat somit auch nichts, dem er nachjagen kann. Aus seinem vermutlich letzten Brief an Timotheus können wir vernehmen, dass der Apostel Paulus kurz vor dem Erreichen seines Zieles steht. Er schreibt dort, 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus hat sich nicht beirren lassen. Er hat seinen Lebensstil beibehalten. Im Nachjagen auf das vorgesteckte Ziel. Nun liegt für ihn die Krone der Gerechtigkeit bereit. Doch dies hat er nicht aus eigener Kraft geschafft. Er schreibt in Philippern 2 im 2. Kapitel, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Fügt dann aber hinzu, Vers 13, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das bedeutet, dass es Gott ist, der zuerst in uns den Wunsch oder das Verlangen legt. Danach bewirkt er in uns auch noch die Macht, diesen Wunsch zu erfüllen. Lasst uns deswegen immer zu Gott hin ausgerichtet sein. Wir wollen vergessen, was da hinten ist und uns ausrichten und ausstrecken nach dem, was da vorne ist, die Krone der Gerechtigkeit. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Alten Testament. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Maleachi 3, 18 bis 20. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 402.